Es geht um die Aufrechterhaltung einer künstlichen, mental programmierten Matrix. Dann ist es möglich, diese Energie auf einer astralenergetischen Ebene abzufangen, abzuleiten und in andere zwielichtige Projekte hineinfließen zu lassen. Wir leben ja schon lang nicht mehr allein auf diesem Planeten. Also da gibt es viele Spezies und Völker, die mit uns hier leben. Die Seelenebene kann nicht gehackt werden. Der physische Körper kann gehackt werden, der mentale Körper kann gehackt werden, der emotionale Körper kann gehackt werden. Diese drei Körper wurden auch schon bereits größtenteils gehackt. Dieses schon sehr absurde Szenario, was wir da beobachten können im Politikschauspiel oder in anderen Ebenen, das ist wie auf die Spitze getrieben, dass auch noch der Letzte merkt, da kann irgendwas nicht stimmen. Und das Haupttor, über das wir in das seelische Gewahrsein hineinfinden, ist das Herz. Das Herz ist das Zentrum des Elektromagnetischen Torus, des Wirbels, in dem wir uns bewegen.
Herzlich willkommen zum heutigen Interview. Mein Name ist Sören Schumann. Ich spreche heute mit Robin Kaiser. Wir sprechen so über die aktuelle Lage, die aktuelle Situation, in der sich viele Menschen befinden oder auch die generell auf unserem Planeten gerade vorherrscht. Und ja, schauen oder sprechen darüber, was sind vielleicht so die, ja, die tieferen Hintergründe oder Bedeutungen hinter diesen Szenarien. Was macht das mit uns und wie können wir, ja, wie können wir trotzdem gut für uns sorgen? Wie können wir in diesen stürmischen Zeiten trotzdem friedlich, zentriert, einigermaßen entspannt und bewusst handeln bzw. bleiben? Und wie können wir vielleicht selber unseren Teil dazu beitragen, dass es besser wird auf diesem Planeten oder in unserem Umfeld? Und darüber spreche ich mit dem lieben Robin. Er ist Psychologe, Autor, Inspirationsgeber und Brückenbauer zwischen den Welten. Wir hatten schon vor, ich glaube, ungefähr 2 Jahre her mal ein Interview zum Thema Transhumanismus. Das kam sehr, sehr gut an. Das wird vielleicht auch heute wieder eine Rolle spielen. Das hängt ja alles miteinander zusammen, die verschiedenen Themen. Und lieber Robin, was sollte man noch unbedingt über dich wissen, bevor wir gleich loslegen?
Ja, mir geht es weniger um mich selbst als um die Botschaft. Es geht mir um die Bestätigung, dass wir nicht kleine, hilflose Wesen sind, die hier einfach zufällig auf diesem Planeten hineingestolpert sind, sondern dass wir Schöpferwesen sind, dass wir eine unsterbliche Seele haben, dass uns im Grunde genommen nichts wirklich passieren kann hier. Das sind so die Botschaften, mit denen ich draußen bin. Und ich habe selber viele Erfahrungen in diesem Bereich sammeln dürfen, habe viele Erkenntnisse durch Meditation und transzendente Erfahrung machen dürfen und die möchte ich einfach auf möglichst lebendige, erfahrbare Weise den Menschen mitgeben, dass dieses Gefühl entsteht von, ja, wir schaffen es gemeinsam, diesen Planeten in etwas Lichtvolleres zu verwandeln.
Du hast gerade gesagt, Seele. Das ist ja so ein großes Wort und ich denke, manche können sich gar nicht so richtig was darunter vorstellen oder es gibt vielleicht auch verschiedene Definitionen davon. Wie würdest du jemandem das in 2, 3 Sätzen erklären? Was bedeutet Seele? Was ist eine Seele?
Der physische Aspekt, der physische Körper, in dem du dich bewegst, ist nur eine Ebene von dir. Die Seelenebene ist eine andere, höhere Ebene von dir. Das ist die nicht inkarnierte oder nicht verkörperte Ebene, die nach wie vor da ist. Also du oder ich, wir sind nicht zu 100% hier in dieser Verkörperung, nicht zu 100% in der materiellen Ebene, sondern es gibt immer einen Teil unserer Energie und Aufmerksamkeit in der unverkörperten, reinen, feinstofflichen Ebene. Und die Seele ist all das, was sozusagen das ätherische Feld bildet, aus dem heraus wir uns inkarniert haben und in das wir auch wieder zurückkehren nach unserer Verkörperung. Und diese Seele hat den ganzen Überblick über unser Leben. Sie dirigiert im Grunde genommen unser Hiersein. Sie spielt die Musik, nach der wir dann im irdischen Leben tanzen, bestmöglich. Und sie ist einfach die treibende Kraft, die uns alles in den Weg legt, damit wir über uns hinaus wachsen, um möglichst in die seelische Präsenz zu kommen.
Gibt es auch Menschen ohne Seele oder Kreaturen, die aussehen wie Menschen, aber keine Seele haben?
Es gibt auf jeden Fall Menschen, die eine menschliche Form vortäuschen, wo keine ursprüngliche freie Seele drin wohnt. Allerdings würde ich so weit gehen, zu sagen, dass letztlich alles, was existiert, irgendein Funken von Seele oder von Ursprung in sich tragen muss, sonst könnte es nicht existieren. Also auch das, was am meisten vom Ursprung getrennt ist, muss irgendwie einen Zugang, irgendein seelisches Tor in die höheren Ebenen haben, sonst könnte es rein physisch nicht existieren. Aber es gibt natürlich Grad Unterschiede von der Intensität der Beseeltheit eines Wesens hier auf der physischen Ebene.
Kann man dann sagen, je beseelter etwas ist, desto, wie soll ich sagen, besser ist jetzt das falsche Wort, aber desto friedvoller und so weiter und so fort, verhält er sich, oder kann man das nicht so sagen?
Ja, ich könnte das schon unterschreiben, je beseelter, desto lebendiger und desto offener gegenüber dem Leben und desto mehr verbunden mit allem Leben. Wenn ich nicht beseelt bin, bin ich in mir getrennt von der Seelenebene, von anderen Wesen, von diesem Leben hier im Physischen, von anderen Menschen. Und wenn ich mich der Seele gegenüber öffne, öffne ich mich nicht nur ihr gegenüber, sondern dem ganzen Leben gegenüber. Und dann beginnt das Leben wieder in den Fluss zu kommen.
Das heißt, wenn ich selber eine bessere Verbindung zu meiner Seele herstelle oder mehr beseelt bin, das ist ja wahrscheinlich auch ein lebenslanger Prozess, dann ist es auch, also ist es nicht nur für mich selbst gut, sondern auch für mein Umfeld, für die Menschen, für die Tiere, für die Natur, weil ich dann, also weil es dann einfach ein, wie soll ich sagen, ich denke, du weißt, was ich
Ja,
sagen möchte.
genau, du sprühst die Seele aus, wenn deine Seele in deinem Körper wohnt, du wirklich vollständig hier bist mit deinem ganzen Seelenpotenzial, dann erinnerst du alle Wesen um dich herum, mit denen du in Kontakt kommst, ebenfalls auch an ihr Seelenpotenzial. Das heißt, die Seele ist wie ein Feuer, wie ein Funke. Und wenn ich beseelt bin, dann beseelt das andere. Und wenn andere beseelt sind, dann können sie wieder andere beseelen und beleben. Und das ist das, wofür wir hier sind. Um mehr Lebendigkeit, um mehr Seelenlicht, Seelenenergie in den physischen Körper reinzubringen, um uns hier gegenseitig zu entzünden.
Und das heißt auch, wenn jemand quasi fast gar keinen Kontakt hat zu seiner Seele oder nicht beseelt ist, dann fällt es ihm auch deutlich leichter, Dinge zu tun, die eigentlich jetzt nicht dem Großen und Ganzen dienlich sind.
Absolut. Ne? Der Dienst an sich selbst, der Dienst am eigenen Ego, das kommt nur auf, wenn man das größere Ganze aus den Augen verliert und wenn man den Seelenkontakt nicht spürt. Also wenn man nicht wahrnimmt, ah, warte mal, ich bin nicht nur dieser eine getrennte Körper, sondern der ganze Speziesorganismus. Ne? Wenn das aus der Wahrnehmung rausfällt, dann kann man sagen, dass ja Egoismen und egoistische Tendenzen daraus geboren werden.
Und du hast gesagt, eigentlich alles, was wir hier sehen auf unserem Planeten, ist zu einem gewissen Teil beseelt. Das heißt auch alle Pflanzen, alle Materialien, Steine, was auch immer, aber auch alle Tiere. Wie ist es zum Beispiel, wenn jemand ein Tier, also wenn man ein Tier tötet und wenn man ein Tier isst, also was sollte einem da bewusst sein, bezüglich dieser seelischen Aspekte auch?
Das ist eine sehr wichtige Frage. Also erstmal geht der Energiekörper des Tieres nicht komplett aus der physischen Materie raus, sondern wir essen auch den Schmerzkörper des Tieres, wenn wir das Fleisch essen. Es gab in indigenen schamanischen Kulturen dieses Wissen, dass wenn man ein Tier schlachten möchte, wenn man ein Tier, wenn man auf die Jagd geht, dass man vorher bei der Seele des Tieres nachfragt, ob das Tier bereit ist, den physischen Körper aufzugeben. Und da war es so, dass man nicht einfach so blindlings auf die Jagd gegangen ist, sondern vorher geistig in Verbindung mit der Seele des Tieres gegangen ist. Und dann hat das Tier gesagt, ne, aus einer Herde wurde dann gesagt, okay, dieses Tier, da ist die Seele bereit, aus dem Körper rauszugehen, um in der physischen Ebene sich als Nahrung zur Verfügung zu stellen. Wir nehmen aber nicht nur den physischen Teil aus, sondern auch den energetischen und manchmal sogar auch den seelischen Teil eines Tieres. Das heißt, wenn wir ein Tierkörper essen, dann kann es sein, dass wir energetisch in Verbindung gehen mit der Tierseele, wenn wir das ganz bewusst essen und wenn wir uns mehr und mehr als multidimensional erfahren. Und in früheren Kulturen, in indigenen Kulturen, war es so, dass Schamanen Fleisch gegessen haben, um mit der Seele, die im Tier inkarniert ist, in die jenseitigen Ebenen zu reisen. Das heißt, die Tierseele ist ja schon jenseits des Schleiers in den jenseitigen Dimensionen. Und wenn man den physischen Körper isst, dann fällt es leichter, mit der Seele des Tieres sich zu verbinden und in die jenseitigen Ebenen zu reisen. Das ist aber eine ganz ursprünglich schamanische Betrachtungsweise, die heutzutage fast gar nicht mehr gelebt wird und gar nicht mehr auftaucht. Und wir dürfen uns einfach, wenn wir heutzutage ja die Idee haben, dass Fleischkonsum in irgendeiner Weise richtig und wichtig sei, dass wir immer auch mitbekommen, dass wir einfach etwas Belebtes essen und dass wir damit uns mit dem Schmerzkörper dieser Tiere verbinden, dass wir den auch mit reinholen. Und natürlich ist es sinnvoll, sich mit möglichst lebendiger Nahrung zu ernähren. Und das funktioniert aber einfach im tierisch-animalischen Reich nicht.
Und das trifft dann wahrscheinlich auch in abgeschwächter Form zu auf, jetzt sagen wir mal, tierische Produkte wie, also vegetarische Produkte wie jetzt Milchprodukte oder Eier zum Beispiel. Aber bei Pflanzen ist es dann ja wahrscheinlich auch so, wenn du sagst, sie sind auch beseelt, dann ist eine Pflanze aus einer, von einer Monokultur, die mit Glyphosat überhäuft wird, wahrscheinlich, dann essen wir ja auch nicht nur die Giftstoffe mit, sondern auch die energetischen Aspekte, oder?
Ja, das meiste, was wir ja heute auf den Teller bekommen, ist in irgendeiner Weise genmanipuliert. Also das Verhältnis zwischen ursprünglicher Nahrung, so wie sie auf diesem Planeten wächst, und genmanipulierter Nahrung ist sehr groß. Und also hin zu genmanipulierten Geschichten. Und da kann man sehr klar wahrnehmen mit hellsichtigem Blick, dass die Seele herausprogrammiert wurde aus dieser Nahrung, dass diese Nahrung nicht mehr in ihrem ursprünglichen energetischen Zusammenhang ist, sondern dass das wie nur noch tote Materie, Bestandteile sind, die nicht mehr in einem höheren Grad beseelt sind. Also wenn man mal aus der Monokultur irgendwelche gepflanzten und genmanipulierten Nahrungsmittel herannimmt und schaut, wie sehr ist die Seele da drin noch vorhanden, und das mal vergleicht mit dem, was ursprünglich in den Wäldern dieser Welt wächst, da ist ein großer energetischer Unterschied.
Das heißt, eine ganz wichtige Sache ist, regelmäßig ursprüngliche Nahrung zu konsumieren, wie zum Beispiel ja, alte Sorten, alte Getreidesorten, alte Gemüsesorten, alte Obstsorten oder natürlich auch das, was wir so in der Natur finden, Wildkräuter zum Beispiel, Wildpflanzen und so weiter. Und auch, weil sie diesen energetischen Aspekt haben, der uns ja mit diesem mit dieser Urquelle verbindet sozusagen.
Korrekt. Es gibt einen Riesenunterschied von dem, wie es uns nährt, weil wir werden nicht von der rein physischen Ebene ernährt. Wir können ganz viele Pflanzenbestandteile oder Pflanzenrückstände zu uns nehmen, dann haben wir einen vollen Bauch, aber sind energetisch nicht genährt. Die energetische und auch seelische Nährung, die wir erfahren, das geht nur durch lebendig beseelte Nahrung. Und der Großteil von dem, was einfach in den Supermärkten steht, das ist so vorverarbeitet und zusammengemengt und zusammengemischt, dass der energetisch-seelische Aspekt in der Nahrung fast gar nicht mehr da ist. Und dadurch haben wir zwar volle Mägen, aber sind nie wirklich genährt und gesättigt.
Heißt, wenn möglich, biologische Nahrung, auch zum Beispiel Demeter-Qualität, die da ja noch sehr, sehr vieles achten. Wenn das finanziell nicht möglich ist, ja, vielleicht gibt es Möglichkeiten, Kontakt zu den Bauern herzustellen in der Nähe. Man kann die ja fragen, was machen sie, was machen sie nicht. Man kann rausgehen und Wildkräuter sammeln. Man kann auch von vielen Bäumen die Blätter essen, die Nadeln essen zum Beispiel oder Knospen. Da gibt es schon viele Möglichkeiten, auch wenn man jetzt finanziell. Also wenn es finanziell nicht sich alles kaufen kann. Wir haben jetzt über diese Lebensmittelaspekte gesprochen, aber wahrscheinlich würdest du auch sagen, dass vieles, was aktuell so abläuft in unserer Welt, sei es die Medien, sei es die Frequenzen, denen wir ausgesetzt sind, sei es was mit dem Wetter gemacht wird, dass das alles Dinge sind, die uns ja so von unserem Kern wegbringen, sozusagen. Auch die vielleicht, die es erschweren, beseelt zu sein oder beseelt zu werden, richtig?
Ja, im Grunde genommen spiegeln sie unsere eigene innere Entfremdung. Das heißt, wir haben unseren Kern, unser Zentrum verloren, sind in die Entfremdung, in die Entwurzelung gegangen als Kultur. Und das ist im Grunde genommen Ausdruck dieses entfremdeten Zustandes. Und dieser Ausdruck sorgt natürlich umgekehrt dazu, dass es schwieriger ist, wieder nach innen zu gehen, sich wieder zu zentrieren, wieder seine Wurzeln zu finden. Aber es ist ein sich gegenseitig aufrechterhalten, ne, der äußere und innere Entfremdungszustand.
Das heißt, wenn jeder selbst aus dieser Entfremdung Stück für Stück rausgeht, dann kann es im Aus, wird es automatisch im Außen auch weniger werden.
Korrekt. Es ist ein Spiegel, ne? Und wenn ich im Inneren etwas verändere, dann wird es auch so sein, dass das Äußere nicht mehr notwendig ist. Also das heißt, ich sehe diese unlichten Kräfte, die dieses Szenario, dieses Trennungsszenario im Außen aufrechterhalten, wie eine Art, ja, Instanz, die notwendig ist, solange wir im Inneren von uns getrennt sind, ne? Das ist wie ein, durch unsere Trennung haben wir bestimmte energetische Kräfte auf den Plan gerufen, die uns diese Entfremdung spiegeln, die dafür da sind, uns zu zeigen, wo wir in uns leben. Und wenn wir diese Kräfte nicht hätten, dann würden wir weniger stark mitbekommen, wie weit wir von uns selbst entfernt sind. Und dementsprechend würde uns auch die Chance genommen werden, wieder zu uns zurückzukehren. Das heißt, all der Druck, ne, der kollektive Transformationsdruck, der gerade so spürbar ist, der ist dafür da, dass wir von dem, wo wir uns hineinverlaufen haben, loslassen, um wieder zurückzukehren.
Kannst du vielleicht noch ein, zwei Worte zur Sonne sagen, die ja auch, ja, also ist ja etwas sehr Ursprüngliches, auf die wir eigentlich angepasst sind. Und wenn wir durch unseren Lebensstil kaum noch Sonne bekommen, weil wir die ganze Zeit in geschlossenen Räumen sind oder eine Sonnenbrille aufhaben, oder auch wenn die Sonne abgedunkelt wird, was macht das mit uns?
Ja, wir bestehen im Grunde genommen aus Sonne. Also alles, was auf dieser Erde gewachsen ist, entsteht aus der Energie der Sonne. Das heißt, wir sind indirekt aus dem Stoff, aus dem auch die Sonnenstrahlen sind, könnte man sagen, ne? Wir sind Lichtwesen. Und das Vollspektrum Licht der Sonne ist ganz, ganz essentiell für genetische Prozesse, genetisch Reparaturen. Das heißt, wenn wir ein ja, glückliches und erfülltes Leben in unserem vollen, auch genetischen Potenzial auf dieser Erde führen wollen, ist dieses Vollspektrumlicht der Sonne ganz essentiell, weil es da ganz viele Frequenzen drin gibt, in den ultravioletten Bereich zum Beispiel, den andere Lichtquellen nicht haben. Also kein Licht auf dieser Erde hat dieses Spektrum, wie die Sonne es hat. Man kann das bis zu einem gewissen Grad nachahmen, aber die Sonne hat doch noch ein weiteres Spektrum. Und deswegen ist es so essentiell für Zellregeneration, für DNA-Regeneration, dass wir uns immer wieder mit der Sonne, nicht nur mit der physischen Aspekt der Sonne verbinden, sondern auch mit der solaren Sphäre, so nenne ich das. Das ist wie die Seele der Sonne. Und in früheren Kulturen wurde das auch als eine große Gottheit, als eine Vatersonne, die alles auf diesem Erdenrund behütet und unterstützt, angesehen.
Und wie kann man sich damit verbinden, mit dem zweiten Part, den du gerade angesprochen hast?
Ja, der solare Aspekt, der auch in uns, in unserem Herzen wohnt, ist auch immer mit der großen Sonne, mit Vatersonne verbunden. Das heißt, wir dürfen schauen, wie wir aus unserer inneren, der Herzenssonne, einen Kontakt, einen Gefühlskontakt zu dieser urarchetypischen Kraft der männlichen Energie. Ne? Wir sind entstanden aus dem kosmischen Tanz von Luna, der urweiblichen Energie, und Sola oder Ra im Ägyptischen, der männlichen Energie. Und diese beiden Energien sind zusammengeflossen, damit wir hier auf dieser Erde entstehen können. Und wenn wir diese Energien wieder klar wahrnehmen können, ah, das ist die Handschrift von Ra, dem Sonnengott, ne? In dem, womit wir uns hier beschäftigen, ne, das ist die archetypisch männliche Energie, dann können wir mit diesem Prinzip in Verbindung gehen und das auch in reiner, klarer Form in uns und unserem Organismus wahrnehmen.
Hey, du hast ja von diese Innen- und Außenwelt erläutert. Wenn wir jetzt mal auf die Sonne schauen, das scheint ja so zu sein, zumindest relativ häufig, wenn ich an den Himmel gucke, dass da so ja, komische Spuren zu sehen sind, die ja auch verhindern, dass die Sonne in ihrem vollen Umfang auf uns scheint. Also wird sowas dann auch quasi bewusst gemacht, um uns die Sonne etwas zu nehmen oder ist trotzdem noch der größere Aspekt dahinter dieses, es wird uns im Außen gespiegelt, weil wir es innen so, in uns drin haben, wie du es vorhin erklärt hast.
Ja, das sind zwei verschiedene Ebenen. Es gibt natürlich die Kräfte, die kein Interesse daran haben, dass wir im Bewusstsein wachsen und zu verantwortungsvollen Schöpfernwesen werden, weil dann einfach die Kontrollversuche nicht mehr greifen und sich umsetzen lassen. Die Spiegelungsfunktion habe ich deswegen als Erinnerung reingegeben, weil uns das Wissen darum, dass es ein Spiegel ist, ermächtigt und hilft, damit umzugehen. Das heißt, das ist wie, wenn wir es lernen, als Spiegel zu betrachten, dann können wir frei davon werden. Wenn es jedoch immer noch ein äußerer Faktor ist, dem wir uns ausgeliefert fühlen, dann kommen wir nie in unsere Schöpferkraft und können auch damit nicht umgehen lernen. Das heißt, es ist wie eine Perspektive, die uns hilft, in unsere Kraft zu kommen.
Und bezüglich Verbindung herstellen zum Ursprung oder auch zur Seele, würdest du sagen, dass das dann auch hilfreich ist, wenn ich barfuß laufe auf natürlichem Boden?
Ja, alles, was uns mit der Erde verbindet, verbindet uns auch mit uns selbst, natürlich. Das sind ganz wichtige Elemente, wo wir immer schauen dürfen, wie leben wir in unserer modernen Zivilisation, wie weit haben wir uns dort vom Ursprung entfernt und wie haben wir früher gelebt. Und einfach sich immer wieder Zeiträume zu schenken, ein bisschen so zu leben, wie wir seit Urzeiten auf diesem Planeten gelebt haben. Na, ohne Strom, ohne Handy, ohne Social Media, einfach in den Wald, einfach Natur, baden, machen und sich mit der Erde verbinden. Und das wird uns auch in unsere innere Natur rückverankern.
Und du wirst dann wahrscheinlich auch sagen, dass weil wir so uns so sehr entfremdet haben von unserer inneren Natur, aber auch von der äußeren Natur, ist überhaupt nur das möglich, was wir aktuell sehen, was so abgeht.
Absolut. Da, dieses ja schon sehr absurde Szenario, was wir da beobachten können im Politikschauspiel oder in anderen Ebenen, das ist wie auf die Spitze getrieben, dass auch noch der Letzte merkt, da kann irgendwas nicht stimmen. Also ich habe manchmal das Gefühl, dass sie so Sachen überzeichnen, in dem irdischen Schauspiel da draußen auf der Weltenbühne, dass wir gar keine andere Wahl haben, als irgendwann dahinter zu steigen und mitzubekommen, hey, irgendwas stimmt daran nicht.
Ich probiere gerade die Verbindung herzustellen zu den schwierigeren Themen. Also
Ja.
nehmen wir mal das Thema Krieg. Da könnte man ja auch wieder sagen, wenn in uns selber drin Frieden ist, dann wird es im Äußeren keinen Krieg geben. Richtig?
Ja. Das ist der Anfang, das ist der erste Schritt. Und da braucht es eine gewisse kritische Masse, dass sich das auch im Äußeren manifestiert. Aber wenn wir ganz achtsam in uns hineinhorchen, dann werden wir immer noch viele Gedanken wahrnehmen, die irgendwie in Konflikt, entweder gegen uns selbst oder gegen andere, stattfinden. Also Krieg ist etwas sehr Subtiles, was auf der Mentalebene, der Emotionalebene jedes Einzelnen stattfindet, wenn wir nicht vollständig in Annahme, Akzeptanz und Liebe mit dem sind, was gerade ist.
Und gibt es einen tieferen Sinn dahinter, also dass dann quasi mehr oder weniger unschuldige Menschen sterben oder sich opfern lassen, dass Kinder sterben. Also was ist der tiefere Sinn dahinter?
Ja. Es ist ein bisschen schwierig, das Ganze aus der inkarnierten, betroffenen Perspektive zu sehen. Ich mag vielleicht eine Ebene höher gehen und die Rückfrage stellen, warum sterben in jedem Moment Zellen in deinem physischen Körper? Es ist dafür da, dass der Gesamtorganismus neue Zellen binden kann, damit neue, es ist ein ständiges Sterben und Neugeborenwerden. Zellregeneration im physischen Körper. Und so ist es auch im physischen Weltenorganismus ein ständiges Sterben und Neugeborenwerden, damit sich die Energiequalität auf diesem Planeten immer wieder aktualisiert. Und es geht von der seelischen Ebene nicht um das Individualschicksal, das Einzelschicksal, sondern es geht um den gesamtplanetaren Organismus, damit dieser heilt, damit dieser in seine ursprüngliche Ordnung zurückkehren kann. Und die Menschen, die dieses Erdenrund wieder verlassen, die sterben oder auch die Unschuldigen, die können an sich nichts dafür. Also wir sind ja keine vom Erdenorganismus getrennte Wesen. Und von der Seelenebene fühlt und erlebt es sich so anders als der inkarnierten betroffenen Perspektive. Ja.
Also für die Seelenebene hat es quasi einen Sinn, also und passt sozusagen. Also da gibt es jetzt nichts Falsches oder nichts Schlimmes.
Von höchster Ebene aus hat alles, was hier auf diesem Planeten geschieht, eine Sinnhaftigkeit und eine Bedeutung. Und wir dürfen lernen, aus der betroffenen Perspektive, aus unserem eigenen Schmerz heraus, die Verbindung zur Seelenebene wiederherzustellen, um mit den Augen der Seele auf dieses kriegerische Geschehen in dieser Welt zu schauen und sehen, alles passiert per Gesetz, würde ich sagen. Per kosmischem Gesetz, nicht per irdischem Gesetz, aber es gibt kosmische Gesetze, zum Beispiel Spiegelungsgesetze, Resonanzgesetze, Polaritätsgesetze. In den sieben hermetischen Prinzipien ist das sehr sauber aufgeführt. Und diese kann man ganz konsequent für alle irdischen Erfahrungen anwenden. Und wenn wir einen komplett Überblick hätten über Raum und Zeit und wissen würden, welche Seele gerade welches Schicksal ereilt, und wir dann die kosmischen Prinzipien im Hintergrund als Erfahrungswissen tragen, dann wissen wir auch, alles, was auf diesem Planeten geschieht, passiert per Gesetzmäßigkeit, und zwar nicht ein Gesetz, was gegen den Menschen wirkt, sondern ein höheres kosmisches Prinzip, was der Bewusstseinsentwicklung dient.
Okay, kann man die Seele auch, wie soll ich sagen, hacken, manipulieren, beeinflussen? Also mir fällt es jetzt ein beim Thema Transhumanismus oder bei vielleicht auch bei so gentechnischen Injektionsprogrammen. Denkst du, es gibt, also erste Frage, gibt es Versuche, da einzugreifen? Und zweite Frage, ist es überhaupt möglich?
Die Seelenebene kann nicht gehackt werden. Der physische Körper kann gehackt werden, der Mentalkörper kann gehackt werden, der Emotionalkörper kann gehackt werden. Diese drei Körper wurden auch schon bereits größtenteils gehackt, wenn wir mitbekommen, hey, hier finden so viele Gedanken in meinem Oberstübchen statt, die ich nicht willentlich stattfinden lasse, dann hat das sehr häufig etwas mit einem Fremdprogramm zu tun, mit einem Hack oder einem Virus mentaler Art. Ne, da sind wir irgendetwas auf dem Leim gegangen, weil wir irgendwelche Grundglaubenssätze über das Leben geglaubt haben. Das sind die Ebenen, wo sich bereits irgendetwas reingehackt hat, in Anführungszeichen. Die höheren Ebenen, die sind nach wie vor in der göttlichen Ordnung. Aber es kommt ja ständig Energie aus den höheren Ebenen in den physischen Körper reingeströmt, sonst könnte der nicht existieren. Und wenn man jetzt den Körper hackt und aus der Ordnung rausnimmt oder den Mentalkörper, dann kann man diese seelische Energie, die eigentlich für den physischen oder den mentalen Körper bestimmt ist, abzweigen und anderweitig nutzen. Und das wird auf diesem Planeten in ziemlich großem Stile vollzogen.
Und wie anderweitig nutzen?
Naja, wenn du die seelische Energie nicht mehr für dich nutzt und sie nicht mehr in deinen Körper reinlädst, weil du deine Seelenverbindung irgendwie nicht mehr bewusst aktiv hast, dann ist es möglich, diese Energie auf einer astralenergetischen Ebene abzufangen, abzuleiten und in andere zwielichtige Projekte hineinfließen zu lassen. Also im Grunde genommen geht es bestimmten Wesenheiten immer darum, dass wenn wir unseren Seelenzugang nicht leben, dann haben sie die Möglichkeit, seelische Energie, ne, für sich zu nutzen, um ihre Projekte dadurch umzusetzen. Aber wenn wir in den Seelenzugang kommen, dann sind wir keine Nahrung mehr.
Was könnte es für Projekte sein, die Sie durchsetzen wollen? Vielleicht kannst du es etwas erläutern.
Genau, es geht um die Aufrechterhaltung einer künstlichen, mental programmierten Matrix. Also das heißt, dieses ganze Matrixgitter, alles, worin wir uns bewegen, das ist durch seelische Energie, durch abgewandelte, verzerrte seelische Energie entstanden. Und da gibt es einfach Möglichkeiten. Wir erinnern uns vielleicht an das Bild von The Matrix, wie wir in diesen Kryon-Kapseln liegen und hinten der Stöpsel dran ist, wo einfach ja uns darüber eine Welt suggeriert wird. Und das ist auch ein sehr anschauliches Bild, was auf einer energetischen Ebene stattfinden kann mit denjenigen Menschen, die nicht mehr in der eigenen Seelenverbindung leben. Also da wird etwas abgezapft, da wird etwas weggenommen und im Grunde genommen könnte man so sagen, dass andere Wesenheiten sich astralenergetisch von uns ernähren, wenn wir nicht mehr in unserer vollen Präsenz und unserem vollen Seelenzugang sind.
Was für Wesenheiten können das sein?
Ja, das sind größtenteils, wenn ich jetzt davon spreche, astralenergetische, feinstoffliche Wesen aus den niederen Astralebenen. Im Buddhismus heißen sie die Hungergeister, die bestimmte Süchte anfachen beispielsweise, die bestimmte Abhängigkeiten emotional-energetischer Art anfachen. Aber es gibt natürlich auch die bekannten, ja, unlichten oder zwielichtigen Wesenheiten, die auch physisch präsent sein könnten. Also wir leben ja schon lang nicht mehr allein auf diesem Planeten. Also da gibt es viele Spezies und Völker, die mit uns hier leben, die auch alle einen Beitrag zu dem Szenario auf dieser Erde leisten. Und vieles davon ist einfach, ja, ziemlich aus der Ordnung gefallen.
Du hast gesagt, wir leben nicht allein hier. Was könnten das noch so für Wesen sein, die unter uns sind? Und sehen die dann aus wie Menschen oder sehen sie nicht aus wie Menschen? Oder sieht man sie gar nicht?
Ja, die meisten, wenn wir sie sehen, sehen sie für uns aus wie Menschen. Wir haben gar nicht das Konzept oder gar nicht die Erwartung und Vorstellung, dass uns ein nichtmenschliches Wesen über den Weg läuft. Und da gibt es alles Mögliche, also die volle Bandbreite. Und seitdem ich mich sehr intensiv auch mit diesen Themen beschäftige und auch in Verbindung stehe mit einigen nicht inkarnierten oder nicht menschlichen Wesen, kann ich es auch ziemlich klar wahrnehmen, wo sich etwas dahinter verbirgt, was nicht menschlicher Natur ist. Aber im Grunde genommen, für mich gibt es diese Kategorie, das ist ein Außerirdischer, das ist ein Mensch nicht, weil wir als Seele zwar zeitweilig in einer menschlichen Form stecken, aber es gibt diese Trennung, das ist ein Mensch und das ist ein Außerirdischer nicht. Wir machen eine menschliche Erfahrung, aber unsere Seele war auch auf anderen Planeten verkörpert, auch in anderen Speziesformen. Und deswegen ist es so, okay, wir sind hier alle zusammengekommen. Die Grundlage dieser Inkarnation war das Vergessen. Das gilt für die Lichten wie die Unlichten gleichermaßen. Also diejenigen, die von der Unterdrückung leben und diejenigen, die die Befreiung in sich anstreben. Und das sind einfach Grundbedingungen, wo Ja, die ein sehr besonderes kosmisches Spiel auf diesem Planeten erlauben.
Muss das Dunkle da sein, damit das Helle oder das Lichtvolle existieren kann? Also muss müssen diese Unterdrückungswesen, du hast es gerade, glaube ich, so genannt, müssen die da sein? Oder gibt es auch theoretisch eine Welt ohne? Oder würde das gar nicht
Ja.
funktionieren?
Ja, die müssen natürlich nicht da sein. Licht kann auch ohne Schatten existieren, Schatten aber nie ohne Licht. So. Sie müssen dann existieren, wenn das Licht vergisst, dass es Licht ist, wenn es sein eigenes Licht unter den Scheffel stellt, wenn es sich von seinem eigenen Licht abtrennt. Dann werden entsprechende Kräfte auf den Plan gerufen, die im Grunde genommen einer energetischen Katalysatoren gleichen, um etwas in Gang zu bringen, damit Erinnerung stattfindet, ne, damit auch lo ein Loslassprozess von der materiellen Ebene stattfindet. Wir erleben ja gerade einen ganz starken Zerfall materieller Aspekte und materieller Strukturen, und das ist alles Teil eines größeren seelischen Loslassprozesses, in dem wir stecken.
Noch eine Frage zum Film Matrix. Du würdest wahrscheinlich sagen, dass der einige Wahrheiten enthält, richtig?
Absolut. Das ist eine ziemlich exakte und passgenaue Darstellung von der geist-seelischen Situation als Mensch auf Erden.
Wie kann es sein, dass so ein Film es sozusagen auf die große Bühne schafft? Also gibt es da jetzt keine Kontroll- oder Zensurmechanismen oder ist das... War die Kraft, Energie dahinter oder der Plan so stark, dass das einfach nicht aufzuhalten war, wie
Diese Frage habe ich mich auch schon oft gefragt. Wie konnte so viel Wahrheit in dieses Erdenfeld hineindringen? Ich glaube, dass es gar nicht anders ging, weil der Wunsch, wach zu werden und zu erkennen, wo wir uns hier befinden, in den Herzen so vieler Menschen aktiv wurde, dass es irgendwann eine verdichtete Spiegelung gebraucht hat. Und das ganze Medienbusiness ist ja so sehr in Richtung Verzerrung und Verdummung, dass es auch dort nach dem Ausgleichsprinzip den anderen Pol geben muss.
okay. Ich muss mal kurz auf meinen Spickzettel schauen. Mein Gehirn arbeitet gerade sehr viel, deswegen brauchst du mal eine kurze Pause. Okay. Vielleicht kannst du noch mehr sagen zu den Lösungen oder wie können wir in diesen stürmischen Zeiten, ja, wie können wir da gut durchkommen? Wie können wir uns weiterentwickeln? Wie können wir in unserer Kraft bleiben, im Frieden, in der Freiheit, im Miteinander?
Ja, das ist eine ganz, ganz wesentliche Frage. Und wir werden ja gerade energetisch ganz schön gebeutelt und umhergeworfen von dem, was an stürmischen Winden stattfindet auf diesem Planeten. Also es fährt ja alles hoch, es beschleunigt sich alles. Und in diesen Zeiten ist es noch wichtiger denn bevor, dass wir eine innere Verankerung finden, dass wir irgendeine innere Stabilität finden, in die wir uns zurückziehen können und spüren. Äußerlich verändert sich gerade total viel, es bricht viel zusammen und es betrifft den inneren Ort, in dem ich verankert bin, nicht. Das heißt, wir dürfen dieses Gewahrsein, dieses Gefühl ausbilden. Ja, im Außen kann alles kreuz und quer fliegen. Größtes Chaos kann ausbrechen. Kriege können entstehen. Und es gibt einen Ort in uns, der nach wie vor in Stille, in Frieden ruht. Und diesen Ort, wenn wir mit dem nicht verbunden sind in uns, dann wird uns, ne, dann werden uns die Wellen der Welt umherwerfen und wir werden ziemlich irgendwie weggespült werden oder das Gefühl haben, ständig umherzufliegen durch die ganzen weltlichen Themen. Deswegen die innere Verankerung, die innere Zentrierung mitzubekommen auf den oberflächlichen Ebenen meines Geistes, auf den oberflächlichen Ebenen meiner Gefühle verändert sich viel. Und darunter gibt es eine stille Ebene in der Tiefe des Ozeans, auf unserem Seelengrund. Da ist ewiger Frieden, da ist ewige Seligkeit, da ist alles, was wir brauchen. Und diesen Zugang wach und lebendig zu halten, das ist eine unserer größten Herausforderungen in dieser aktuellen Zeit.
Jetzt natürlich die Frage aller Fragen, wie kann ich diesen Zugang herstellen oder wie kann ich mich damit verbinden? Vielleicht kannst du dazu noch was sagen.
Ja, wir hatten es im Grunde genommen mit dem Seelenthema bereits, dass die Seele uns den Zugang zur Ewigkeit legt. Die Seele ist wie eine Art Portal, wie eine Art Wirbel, durch den wir energetisch in die höheren Bewusstseinsebenen kommen können. Und wenn wir in einem wachen Seelenzugang sind, dann wird uns die Seele auch immer die Perspektive schenken, die Wahrnehmung schenken, die es braucht, um verankert zu bleiben. Und das Haupttor, über das wir in das seelische Gewahrsein hineinfinden, du wirst es, wir werden es erraten, ist das Herz. Das Herz ist das Zentrum des elektromagnetischen Torus, des Wirbels, in dem wir uns bewegen. Und wenn wir uns tiefer ins Herz hineinfallen lassen, das Herz öffnen, in Liebe und Mitgefühl mit dem sind, was gerade geschieht, auch mit den schwierigen Dingen auf diesem Planeten, dann wird es uns möglich sein, im Frieden zu bleiben, egal wie stark der Sturm weht.
Und kann es dann quasi auch so unseren Schmerz, wie soll ich sagen, unterdrücken oder unseren Schmerz, auslöschen, den Schmerz, den wir fühlen, auf uns selbst bezogen, auf andere bezogen, auf das Weltgeschehen bezogen. Also das lässt uns diesen Schmerz dann leichter ertragen wahrscheinlich. Auf unsere Kinder bezogen.
Genau. Die Ebene des Schmerzes sind die Wellen auf der Oberfläche unseres Geistes. Es gibt eine Ebene, die ist in Schmerz. Es gibt eine andere, tiefere Ebene, die ist im Frieden mit dem Schmerz. Und es gilt nicht, den Schmerz wegzudrücken, ihn zu verleugnen oder ihn abzuspalten, sondern es gilt, die Gleichzeitigkeit wahrzunehmen. Ich kann wahrnehmen, okay, eine Ebene in mir, die ist gerade total im Schmerz, ne, wenn mein Sohn irgendwie nicht mit seinem Leben zurechtkommt oder wenn Partnerschaften gerade auseinanderbrechen oder wenn Kriege auf diesem Planeten ausbrechen. Und diese Ebene, die im Schmerz ist, ist wichtig, um mit dem planetaren Geschehen in Verbindung zu bleiben. Es geht nicht ums Ausradieren irgendwelcher Gefühle. Was aber wichtig ist, dass wir mitbekommen, eine andere Ebene ist zeitgleich parallel mit meinem Schmerz im Frieden, in Liebe mit dem, was ist. Und diese Gleichzeitigkeit, ne, wir lernen ja, multidimensionale Wesen zu werden. Und Multidimensionalität bedeutet, eine Ebene in mir ist gerade in Trauer von Verlust oder in Schmerz über ein gesellschaftliches Geschehen oder. Eine andere Ebene in mir ist im Frieden damit, ist in Ruhe, ist in sich verankert, kann darauf schauen, ohne dass es irgendetwas in mir bewegt, aber auch ohne dass es abgespalten ist. Und diese Gleichzeitigkeit wahrzunehmen, von den Oberflächenebenen, von dem Schmerz, von dem, was uns umherwirft und der Verankerung, das ist essentiell, um gut durch die Zeit zu kommen.
Ich finde das ein wichtiger Punkt, weil es gibt ja auch, sagen wir mal so, Richtungen, in der, ich sage es einfach mal, Spiri-Bubble, da gibt es nur Licht. Also etwas Schlimmes darf gar nicht existieren. So. Ich blende das einfach komplett aus, deswegen gibt es das nicht, deswegen würde es mich nicht betreffen. Also das, was im Außen ist, aber auch was im Innen ist. Aus meiner Sicht ist das sehr, sehr gefährlich. Also es kann vielleicht mal übergangsweise hilfreich sein, aber wenn man das die ganze Zeit ausblendet, dann blockiert es ja einen eher, oder?
Ja, es lässt einen nicht ganz und vollständig werden. Wenn wir ganz und vollständig sein wollen, was wir im Innersten bereits sind, dann heißt es, dass wir auch gleichzeitig alles fühlen, was auf diesem Planeten auch gefühlt wird. Und dass wir alles wahrnehmen und alles denken, was auch gedacht und wahrgenommen wird. Es ist wie in dem Moment, wo die Gleichzeitigkeit steigt von dem, was ich alles fühle in mir. Da wird es heil und vollständig. Wenn ich sage, ich möchte nur das Gute fühlen und das Schlechte aber nicht, dann wird es nicht heil, dann spalten wir etwas ab. Aber um in das größere Ganze zu erwachen, um zurückzukehren, zu dem Bewusstsein der Einheit, braucht es diese Vollständigkeit, dass wir alle Aspekte im menschlichen Erleben wie umarmen, reinholen, sie mitfühlen und dann lösen sich die getrennten Aspekte von selbst auf.
Okay. Ich muss kurz mal durchatmen. Ich muss mich wirklich sehr, sehr konzentrieren, was aber ein gutes Zeichen ist, weil es so viele neue Inputs sind für mich. Das ist ja nicht unbedingt mein Kernthema, auch wenn es mich sehr interessiert. Kannst du vielleicht noch was sagen zu dem Thema unseres Bildungs- und Erziehungssystems? Es geht ja quasi schon von klein auf los, eigentlich schon während der Schwangerschaft, auch schon bei der Geburt, dass da die Kinder gebrochen werden oder auch die Familienstrukturen angegriffen werden, dass dadurch die Basis geschwächt wird. Es geht dann im Kindergarten weiter, in der Schule weiter, Frühsexualisierung und so weiter und so fort. Es wird auf körperlicher Ebene wird vielen die Kinder reingespritzt. Wir haben Frequenzen, wir haben Social Media, wir haben Internet und alles Mögliche. Vielleicht kannst du das mal so aus deiner Sicht zusammenfassen und dann auch wieder danach, was sind Lösungsansätze?
Ja, gerne. Ich habe einen großen Respekt vor all den Seelen, die zurzeit auf diesem Planeten jetzt inkarnieren, also die jetzt heranwachsenden Generationen, weil die es wirklich nicht einfach haben. Das Maß an Ablenkung, das Maß, wie sehr man sich verstricken und selber vergessen kann, ist noch höher als in unserer Generation. Gerade was das Technologie- und Social-Media-Thema angeht. Und natürlich kommen auch nur die Seelen, die sich das auch zutrauen. Das sind im Grunde genommen, wenn man es jetzt auf der rein physisch-energetischen Ebene, ohne die höheren Ebenen betrachtet, sind das alles Programmierelemente. Es geht darum, das Bewusstsein so zu programmieren und so gleichzuschalten, dass es nicht mehr einen individuellen Seelenaspekt verkörpern kann, sondern dass wie ne, alles gleich ausgerichtet, gleich abgerichtet im gleichen Mainstream stattfindet. Es gibt eine Lebensschablone, es gibt einen Schulplan, der wird über alle Kinder gleichsam ausgeschüttet und wenn du so und so alt bist, hast du das und das in der Zeit gelernt. Da bleibt die individuelle Entfaltung der seelischen Qualitäten komplett auf der Strecke. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir diese Programmieranstalten verlassen. Also das wäre der erste konsequenteste Schritt und dann nachhaltig auch schauen, wie wir Neues in die Wege leiten, wie wir ja neue Lernformen mit den Kindern gemeinsam erarbeiten, um zu schauen, was bringen sie an Erfahrungswissen bereits mit. Die kommen ja nicht einfach unwissend auf diese Welt, sondern meistens sind das Seelen, die schon tausende von Inkarnationen und Leben gelebt haben und dieses ganze Erfahrungswissen mit hier reinbringen. Und ich sehe es, dass wir in eine Zeit kommen, wo die Eltern, aber auch die Lehrer sehr bewusst haben, wer zum Beispiel das Kind in einer früheren oder mehreren früheren Inkarnationen gewesen ist. Und dann ist der Lehrplan genau darauf abgestimmt, dass die Seele diesen Erfahrungsbereich wieder in sich reaktivieren kann. Da haben wir vielleicht den kleinen Physiker, der in der letzten Inkarnation Universitätsprofessor gewesen ist und der befindet sich gerade in einem dreijährigen Körper. Der kann das natürlich nicht ausdrücken, aber am Charakter und an den Interessensgebieten kann man das bereits schon ungefähr sehen. Und dann ist im Grunde genommen Aufgabe von denjenigen, die die Erziehung mit übernehmen oder die Ausbildung der kleinen Seele, dass sie wahrnehmen können, wo knüpft dieses Leben an und was ist wichtiges Lernthema für dieses Leben und wie kann ich das, was innerlich schon eingespeichert ist in der Seele, irgendwie wieder hervorholen, ne, durch ein spielerisches, kreatives Lernen.
Was mir auch noch als Frage hochgekommen ist, ist, wenn man das jetzt alles so hört, dann denkt man ja, eigentlich, es kann uns nichts passieren. So. Im Großen und Ganzen, es wird alles gut. Es ist alles schon, ich will es nicht sagen vorbestimmt, aber es ist alles sicher, sozusagen. Also es gibt immer einen tieferen Sinn dahinter. Es ja, auch auf der Seelenebene. Ich sehe darin jetzt also folgende Gefahr oder Risiko, dass man dann zu passiv wird oder die Disziplin verliert.
Ja.
Oder genau, also wo, wie, auch wie findest du für dich zum Beispiel das Maß da, hey, ich gehe jetzt meinen Weg nach meinen Werten, auch wenn es manchmal schwerfällt, oder dieses, ja gut, ich lasse jetzt mal ein bisschen locker und weil am Ende des Tages wird eh alles gut.
Ja. In meiner eigenen Erfahrung verhält es sich überhaupt nicht so. Es gibt eine Ebene in mir, wo ich weiß, uns kann nichts passieren. Und ich habe eine absolute Motivation und eine klare Willenskraft, auch hier etwas zu bewegen und zu verändern. Und bin auch durchaus diszipliniert in dem, das auch umzusetzen. Aber es gibt gleichzeitig die Ebene von, es ist alles nur ein Spiel. Es ist alles nicht relevant, was dabei herauskommt. Das sind zwei verschiedene Ebenen. Und für mich ist es sogar so, dass es leichter ist, das wirklich umzusetzen, wofür ich hier bin, wenn ich weiß, es ist nur ein Spiel. Weil
Also
wenn ich es.
beides miteinander verbinden sozusagen. Du gehst
Korrekt.
voll rein,
Ja.
aber hast auch die Lockerheit und den Spaß dabei, weil du weißt, es ist nur ein Spiel.
Korrekt, genau. Und wenn eines davon fehlt, dann werden wir entweder verbissen, verkrampft, weil wir irgendwas erreichen wollen in dieser Welt, oder ja, wir verharren in Passivität, wie du bereits gesagt hast. Und ich sehe es auch, dass bei vielen Menschen, die jetzt reinweg in, ja, es ist alles gut so, wie es ist, ich nehme es einfach nur an und ich schaue es nur in mir an, dass das dazu führen kann, unter Umständen in eine gewisse Passivität zu kommen. Allerdings ist das nur der Fall, wenn die männlichen und weiblichen Qualitäten, die archetypischen, nicht in Balance sind. Das heißt, wenn ich die männliche Feuerkraft, die etwas bewegt und etwas erzielen möchte, wenn ich die in Balance mit der weiblichen Kraft des Wassers, der Hingabe verbinde, erst aus dieser Verbindung kann ein tiefgreifendes, nachhaltiges Wirken stattfinden. Also weder das eine noch das andere in der überspitzten Form ist dienlich. Ja.
Okay. Noch zum Schluss, wir nähern uns langsam dem Schluss, ein paar generelle Fragen, da du ja da gut angebunden oder auch vernetzt bist. Der Planet Erde, wie nimmst du den wahr? Ist er rund, ist er flach? Gibt es ein Innenleben?
Ja, er ist durch und durch belebt. Fangen wir mal damit an. In meiner Wahrnehmung ist er rund mit Öffnungen oben und unten, wo viel Durchgangsverkehr nach innen stattfindet. Es ist nicht die klassische Hohlerde, sondern es gibt größere Hohlräume unter der Oberfläche, wo es ganze Städte und Zivilisationen gibt. Zum Teil bin ich dort auch astralenergetisch schon gewesen und auch in Kontakt, in Austausch mit denjenigen, die ein sehr anderes Leben führen als hier auf der Oberfläche. Also es gibt die Terraner auf der Oberfläche, so nennen sie die Menschen, und es gibt in der Erde auch Menschen, auch andere Völker und Zivilisationen. Und irgendwann wird es so sein, dass wir in offenen Austausch, in friedvollen Austausch miteinander kommen. Das ist aber so lange nicht möglich, wie das menschliche Bewusstseinsfeld so sehr in Zerstörung oder von zerstörerischen Tendenzen getrieben ist.
Das heißt, die Bewohner, die in der Erde wohnen, die wollen sich eher schützen sozusagen vor uns, oder?
Ja, also wir sind einfach. Wenn man es mal objektiv betrachtet, wir sind einfach eine gefährliche Spezies. Wir metzeln alles nieder, was anders aussieht.
Hm.
Ne? Da ist so viel Angst im menschlichen Bewusstseinsfeld, dass wenn da irgendwie ein anders aussehendes Wesen auftaucht, dass sofort Angst, Aggressivität, Kampf- oder Fluchtreflexe im Menschen aktiviert werden würden. Also wir sind nicht auf der Bewusstseinsentwicklungsstufe noch, um friedvoll auf andere Spezies zugehen zu können. Aber wir sind dabei.
Und apropos andere Spezies, also sind quasi auch von anderen Planeten die Bewohner, also andere Spezies auch bei uns? Und wenn ja, wie, in welcher Form?
Ja, sind sie sowohl in der Erde als auch in bestimmten Basen auf der Erde. Also es ist bunt durchmischt. Wir glauben, dass wir die einzige bewusste Spezies auf diesem Planeten sei und als ob wir, ne, wie verloren durch den, durch die weite Welt, durch den weiten Kosmos irren. Aber das ist alles diese Idee, dass es nur uns gibt, ist einfach Teil dieser großen Matrix-Szenerie. Da ist so viel Eingangs- und Ausgangsverkehr, da sind so viele andere Spezies, alleine über 28 Spezies, die mit an diesem Planspiel mitwirken, die dieses Szenario mit aufrechterhalten von unterschiedlichen Ebenen, die alle ein bisschen anders aussehen, wobei die menschliche Form bei vielen gegeben ist, ne? Also diese klassische Pentagon-Struktur von zwei Arme, zwei Beine, ein Kopf, die ist bei vielen auch nicht-irdischen Wesen gegeben. Aber es ist einfach, wenn man mal hinter die Matrix-Oberfläche schaut, dann ist da so viel. Und ja, man darf einfach schauen, ne, wo stehe ich in meinem Leben? Kann ich das akzeptieren, dass es so ist? Wo kann ich mein Bewusstsein, meine Wahrnehmung öffnen? Und wenn das Stück für Stück mehr einsinkt, dass man ja das zumindest einmal für möglich hält, dann kriegt man auch die Erfahrung und die Kontakte, die einen zeigen, dass es so ist.
Und diese außerirdischen Wesen, also man erkennt sie jetzt nicht äußerlich, richtig? Also sie sehen aus wie Menschen. Hast du
Ja
gerade
gut,
gesagt?
wenn man ein energetisches Gespür hat, kann man sie
Ja.
auch natürlich durch die menschliche Form hindurchsehen.
Aber jetzt rein oberflächlich betrachtet ist es nicht so auffällig. Und sind die dann quasi auch, wie soll ich sagen, so Teil der Matrix? Also im Sinne von, haben die dann einen, also eine Steuernummer sozusagen, oder?
Die haben keine Steuernummer. Nein, das sind die, die die Steuern machen.
Ah, okay.
Zumindest zum Teil. Also, ja, es gibt solche und solche. Es gibt natürlich auch unterstützende Kräfte hier auf diesem Planeten, die auch nicht auftauchen, weil es für sie auch gefährlich wäre, in der Form zu erscheinen, wie sie wirklich aussehen. Und es gibt auch ganz viele, die neutral sind. Also, die Wohlgesonnenen sind meistens nicht die Lichtkrieger, die gegen die Schattenwesen kämpfen, sondern eher die in der kosmischen Neutralität verweilen.
Okay. Ja, riesiges Thema, spannendes Thema, muss auch aufpassen. Wahrscheinlich, dass man sich trotzdem erstmal auf das konzentriert, was wir selber sehr viel beeinflussen können. Und wenn dann
Korrekt.
noch Kapazität da ist oder Luft da ist oder sich neue, wie soll ich sagen, neue Portale öffnen, dann kann man ja dann da auch reingehen.
Genau, wenn man dieses Sternenwesen-Thema dafür hernimmt, um sich von sich selbst abzulenken, dann ist es keine gute Idee. Wenn man aber die Sternenwesen und ihre Lebensweise als Inspiration hernimmt, dass man erkennt, wow, das, was sie können, können wir auch. Wir kommen auch geistseelisch aus den Sternen. Und ihr Bewusstseinspotenzial liegt auch als Same in uns. Wenn das diese Inspiration hat, dann ist es sehr kostbar, sich damit zu beschäftigen.
Okay. Dann jetzt ganz zum Schluss, wir sind jetzt am Ende angelangt. Was möchtest du den Leuten noch unbedingt mitgeben, die bis hierhin zugehört haben? Was ist noch eine wichtige Botschaft für dich? Ja, was vielleicht an jeder, wenn du jetzt wenn es eine riesige Leinwand geben würde und da könnten ein, zwei, drei Sätze von dir draufstehen, was würdest du draufschreiben?
Du bist unsterblich. Dir kann nichts passieren. Du befindest dich in einem göttlichen Spiel. Und es gilt, aus diesem Spiel wacher, bewusster, freudvoller wieder hervorzugehen.
Das finde ich sehr schöne Sätze, die einen Sicherheit geben oder die Angst nehmen und diesen spielerischen Aspekt ja, beinhalten und Ja, ich denke, wenn wir uns alle davon inspirieren lassen, dann könnte der Planet hier ein besserer Ort werden.
Absolut.
Also vielen Dank, liebe Robin, und ja, bis irgendwann mal wieder. Hat mich sehr
Danke auch.
gefreut.
Danke auch für dich und deine Fragen.
Okay, bis dann. Ciao.